ARD.
Wenn du vorm Badezimmerspiegel stehst, im Profil und dann den Bauch einziehst und dir denkst, ach ja, also so wird's ja schon gehen. Wie viele Diät- und oder Sporteinheiten entsprechen diesem Bauch einziehen? Das könnte eine Frage für diesen Podcast sein. Leider habe ich mir die Frage gerade selbst gestellt und so läuft das hier ja nicht. Denn ich bin ja hier, um eure Fragen zu beantworten, mit der Hilfe meines Telefons.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Irgendwo klingeln gleich wieder Telefone und ein penetranter Podcaster will irgendwas Absurdes wissen. Das bin dann wohl ich. Hallo, ich bin Comsy und ich gebe jetzt wieder eine halbe Stunde lang alles, den Leuten am Telefon zu versichern, dass sie gerade auch nicht verarscht werden. Alles nur, um eure Alforno-Fragen zu beantworten. Also solche, die einem einfallen, während man dem Nudelauflauf beim Überbacken zuschaut. Das kennt ihr auch, oder? Wenn man geistig quasi so umherwandert und dann in ganz interessante Ecken vordringt. Ich finde immer, das ist auch so eine Art gedankliche Schwerelosigkeit und das ist ein ganz fabelhafter Zustand. Und den wollen wir würdigen, indem wir Antworten auf diese mal tiefen und mal sehr absurden Fragen finden wollen. So viel vorab schon mal. Heute haben wir wieder das volle Spektrum vor uns. Das ist euch zu verdanken. Dankeschön für eure Fragen, die ihr weiterhin gerne per Sprachnachricht über Instagram an mich schickt. Konsi-Quent heiße ich da. Konsi mit C vorne. Und damit Papas Musikzimmer mit dem Keyboard drin auch genutzt wird, hat der Alex das nochmal für euch musikalisch aufbereitet. So, Christine fragt.
Hallo lieber Konsi. Es gibt ja viele Theorien, wie viel Alkohol man am Tag trinken darf oder in der Woche oder sonst irgendwas. Oder Kaffee, sämtliche Genussmittel. Ich würde gerne wissen, ob es sich auf die Gesundheit auswirkt, wenn man jeden Tag ein Glas Wurstwasser trinkt.
Danke, Christine. Endlich mal eine Frage, mit der man relaten kann. Wie wird einem nicht immer Angst gemacht, oder? Was alles schlecht für die Gesundheit ist? Achtung, Spoiler, so ziemlich alles. Aber weil Wurstwasser bisher so ignorant als Beiwerk behandelt wurde, weiß man ja jetzt noch nicht mal, ob das wirklich gut oder schlecht für einen wäre, oder? Also ich habe davon noch nie was gehört, dass da einem abgeraten wird von. Vermutlich kann man davon ausgehen, dass es, wenn die Wurst im Glas jetzt keine gute Qualität hat, ist das Wurstwasser wahrscheinlich auch eher mies. Aber es gibt ja auch die hochwertige Ware vom Metzger des Vertrauens. Also, in your face, Saftkur. Wobei man ja sagen muss, vermutlich hätte das ja eine ähnliche Kundengruppe. Also Leute, die auf flüssig, deftig, salzig, würzig sowas stehen. Ja, muss man mögen. Habe ich persönlich ja auch den größten Respekt vor. Ja, wenn du so so Leute mit ihrem Lastenrad nach dem Einkaufen vorm Reformhaus stehen siehst und die dann erstmal so einen Sauerkrautsaft auf Null ziehen, boah ey, gegen den Durst, ganz klar. Ich glaube, das wäre mein persönlicher Everest. Aber ja gut, wenn's hilft, gell. Für mich persönlich glaube ich lieber Wurstwasser. Außerdem hätte ich dann hätte so ein bodenständiges Image. Das würde mir gefallen. Aber wir schweifen ab an dieser Stelle. So, ich habe drüber nachgedacht, ob wir jetzt bei irgendeinem Ernährungsheini anrufen wollen oder bei einem Mediziner vielleicht, ne, der dann sagen kann, ob das gut für einen ist. Aber die Antwort, die wir kriegen würden, die kann ich euch jetzt schon vorhersagen. Das kommt auf den Salzgehalt an und vielleicht findet man darin auch noch Medikamentenrückstände oder Schwermetalle. Ja, sowas halt, ne? Deshalb habe ich mir gedacht, komm, wir fragen einfach gleich bei jemandem nach, der das täglich herstellt einfach. Ich habe schon mal bei der Fleischerinnung angerufen und mir einen Kontakt geben lassen. In Sasbachwalden im Schwarzwald gibt's eine Metzgerei, die gehört dem Michael Meyer. 4,5 Sterne bei Google lesen wir und eine gewisse Liane schreibt, Käseknacker, Schwarzwurst und Leberwurst mit Preiselbeeren schmecken ausgezeichnet. Na dann, ich glaube, das ist unser Fachmann. Los geht's.
Ja, Michael Meyer.
Hallo Herr Meier, mein Name ist Konstantin Zöller. Ich habe Ihre Nummer von der Fleischerinnung bekommen und Sie kennen sich wohl aus, wurde mir gesagt. Sie sind Metzgermeister und kennen sich aus mit Wurstwasser. Stimmt das soweit?
Genau, das ist richtig.
Es ist so, ich habe einen Podcast und ich beantworte die Frage von Leuten, die mir eine stellen. Und die Christine hat eine Frage durchgeschickt und sie wollte wissen, was passiert eigentlich, wenn man 2 Gläser Wurstwasser am Tag trinkt? Weil es ist ja wohl so, bei Kaffee und Alkohol warnen immer alle, aber was würde denn passieren, wenn ich Wurstwasser am Tag trinke? Jetzt, wenn ich mal 2 Gläser Wurstwasser trinke am Tag, was trinke ich denn dann überhaupt, wäre die Frage.
Ja, also die Inhaltsstoffe sind ähnlich wie bei Fleisch quasi. Die Spurenelemente, Mineralstoffe und so weiter, was im Fleisch enthalten wäre, sind dann auch in geringerer Form eben in dem Wurstwasser enthalten. Dazu natürlich noch Salz.
Ja.
Und was das jetzt im Körper, denke ich, wird es keine negative Beeinflussung ergeben, sondern einfach der normale Effekt wie bei einer gesunde Ernährung mit Fleisch und Wurst in gesundem Maße.
Woran erkenne ich denn? Kann man denn am Geschmack erkennen, ob das jetzt gutes Wurstwasser ist oder schlechtes Wurstwasser? Also schmecken Sie da was als Profi?
Ja, im Prinzip gibt es eigentlich nur gutes Wurstwasser, weil, die Würste, wo ja da drin gekocht werden, sind ja frisch und das Wasser wird frisch eingelassen. Also ist das eine ganz, ganz frische Sache.
Herr Meier, was machen Sie mit Ihrem Wurstwasser eigentlich? Ich meine, bleibt ja immer relativ viel da. Was passiert damit?
Ja, das wird dann halt einfach durchs Abwasser entsorgt. Am Nachmittag, wenn wir fertig sind mit unserer Produktion, wird halt der Hahn vom Kessel aufgemacht und werden vielleicht noch 2-3 Eimer eben auf der Bude geschüttet, dass man eben zur Reinigungsarbeit und der Rest geht dann eben in die Kanalisation.
Das geht alles weg. Das heißt, es wäre sogar nachhaltig, Wurstwasser zu trinken, weil es gerade weggeschüttet würde.
Ja, genau. So. Quasi schon, ja.
Vielleicht muss man es ein bisschen sexy machen. Vielleicht müssen wir irgendwie so eine Art Cocktail erfinden. Ich meine, Wurstwasser und dann noch irgendwie was mit rein. Schuss Korn. Und noch so ein Wienerle zur Deko oder so? Oder ein bisschen Tonic, Wurstwasser-Tonic?
Wäre eine Idee, ja. Genau.
Ich glaube, ich würde es mal. Herr Meier, was ist denn, wenn ich jetzt zu Ihnen käme und quasi einkaufen würde? Würden Sie was von Ihrem Wurstwasser hergeben? Könnte ich das haben? Könnte ich Ihnen das abkaufen?
Ja, das würde ich Ihnen sogar umsonst mitgeben.
Was? Das heißt, ich kann mit meinem Smoothie-Maker zu Ihnen kommen und Sie füllen direkt auf und dann zack, bumm, morgens gleich nach dem Joggen. Erstmal eine Flasche Wuwa, wie es Kenner nennen.
Genau, ja. Würde dann eh noch machen, ja.
Was würden Sie tippen? Ist Wurstwasser, wenn ich jeden Tag 2 Gläser davon trinke, besser oder schlechter als Kaffee?
Ich denke, dass es fast besser ist als Kaffee, ja. Also genau, zum Beurteilen fehlt mir jetzt der Wissenshintergrund, weil ich ja kein irgendwo Ernährungsberater bin, aber ich denke so vom Gefühl her müsste es auf jeden Fall gesünder sein wie Kaffee.
Herr Meier, Sie haben uns Wurstwasser influenced. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute, gell?
Bitte, kein Problem.
Das nächste Mal kommen wir nicht nur mit unserer Glasdose, sondern auch mit unserem Putzeimer und können Ihnen noch ein paar Liter abzwacken.
Genau, ja. Das ist richtig.
Ja, dann zum Wohl, Herr Meier.
Ja, zum Wohl. Machen wir so.
Der Herr Meier, der war doch nett, oder? Da freut einen direkt die Google-Bewertung von einer gewissen Sabine Armbruster gleich noch viel mehr. Dieser Schinken, schreibt sie, nicht zu toppen. Ja, ja. So, liebe Christine, danke also nochmal für deine Frage. Wir können festhalten, der Metzgermeister hält Wurstwasser für absolut kein Problem. Kann man locker wegziehen? Gut, ich finde, das kann man einfach genauso stehen lassen. Das kann man völlig unkritisch und ohne weitere Meinung genauso akzeptieren. In diesem Sinne, cheers. Und direkt rüber zur nächsten Frage. Ich muss sagen, ich liebe die Bandbreite an Fragen. Es gibt sämtliche Nuancen, Tiefgang. Es kommen Fragen rein, bei denen man sich denkt, was? Echt? Ich hatte ja keine Ahnung. Stefan hat so eine durchgeschickt. Instagram.com/konsi_quent.
Hallo Konstantin, ich habe eine Frage, die mich wirklich schon seit längerem beschäftigt, mir bisher aber noch nie jemand beantworten konnte. Warum ist auf den meisten römischen Zifferblättern bei Uhren die 4 falsch dargestellt? Vielleicht ist es einigen auch noch nicht aufgefallen, aber meistens ist die 4 als 4 Striche statt IV, wie es eigentlich sein sollte.
Hey, danke Stefan für diese ganz fabelhafte Frage. Ist mir im Leben ja noch nie aufgefallen. Ich habe jetzt auch so eine Flickflack-Uhr für 7-Jährige mit arabischen Ziffern drauf. Da wäre es mir auch nicht aufgefallen. Aber ja, hat man ja schon ab und zu mal irgendwie gesehen, wenn jemand irgendwie eine teure Uhr anhatte. Aber da schaust du jetzt auch nicht drauf, wie die 4 da dargestellt ist. Ne? Moment, ich muss mir das jetzt ja hier ganz schnell anschauen. Wenn ich hier jetzt mal nach einem bekannten Uhrenhersteller, der sich auf Schmolex reimt, google, dann sind da tatsächlich 4 Striche drauf. Einfach vier Striche nebeneinander. Das ist ja eine Frechheit, muss man sagen. 8000 Euro und dann ist da ein Fehler drauf. Unverschämt. Ja gut, warum machen die das? Ich meine, die sind ja nicht doof. Aber ja, jetzt könnte ich natürlich direkt mal da anfragen. Jetzt ist es natürlich so, bis man jetzt hier allerdings so eine Presseperson von diesem Uhrenhersteller bekommt, die dann einem genau einen Antwortsatz sagen kann. Das dauert viel zu lange. So lange wollen wir nicht warten. Wir nehmen das jetzt einfach mal selbst in die Hand und wir rufen an. Wir rufen an bei Leuten, die sich mit römischen Zahlen auskennen müssen, nämlich bei Römern. Glücklicherweise sprechen die Einwohner Roms ja Deutsch, also zumindest in Rom, in Mecklenburg-Vorpommern.
Agrar Rom, Ratzak, schönen Tag.
Hallo nach Rom, hier ist Baden-Baden. Mein Name ist Konzi und ich habe einen Podcast und ich bin begeistert, dass es die Stadt oder das Dorf Rom tatsächlich gibt. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle schon mal sagen.
Ja, das
ist
ja
sensationell. Es ist so, ich beantworte Fragen, die mir geschickt werden und Stefan hat die Frage gestellt, ganz ernst gemeint, warum auf einer Uhr mit römischem Zifferblatt teilweise die 4 nicht als IV, sondern als 4 mal I abgekürzt dargestellt wird. Das sei überhaupt nicht richtig, aber es wird wohl so gemacht. Habe ich gedacht, wer kann das beantworten und habe gedacht, da rufst du mal in Rom an. Jetzt bin ich in Rom.
Jetzt sitze ich in Rom, ja. Ja, warten Sie mal, ich stelle mal durch zu meiner Kollegin, die kann Ihnen da bestimmt Antwort geben.
Bin ich gespannt.
Kleinen Moment. Die ist Römerin.
Okay.
Kepler, hallo.
Hallo Frau Kepler, hier ist Konzi. Ich habe einen Podcast und bin jetzt in Rom und darüber freue ich mich schon sehr. Hier ist Baden-Baden übrigens. Hallo.
Hallo, Grüße Baden-Baden.
Hallo, Frau Kepler, wie sieht's denn aus? Ich habe hier eine Frage gestellt bekommen, weil das mache ich in diesem Podcast, Fragen beantworten. Stefan fragt, warum denn auf einem römischen Ziffernblatt die 4 oft nicht als IV abgekürzt dargestellt wird, sondern als 4i? Das würde überhaupt nicht stimmen. Ich kann es nicht beantworten, habe ich gedacht, na, wer kann das beantworten? Römer können das doch beantworten. Habe gedacht, ich rufe in Rom an. Jetzt bin ich bei Ihnen, Frau Kepler.
Ja, aber die Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Dann müssen Sie im echten Rom anrufen. Vielleicht wissen die das im Vatikan.
Ich finde, Sie sind das echte Rom. Das in Italien ist ja lächerlich.
Wir sind das kleine Rom.
Sie sind
kleine Rom, ne?
Wie muss man sich denn Rom vorstellen, wo ich Sie jetzt schon mal dran habe? Also Ihr Rom.
Ja, unser Rom ist ein Dorf, 300 Einwohner. Mhm. Zwischen Parchim und Lübs, zwei Städte, ich weiß nicht, ob Ihnen Lübser Bier was sagt.
Ja.
Ja, da, oder Mecklenburgische Seenplatte, Blauer See, Schwerin, also wir sind ja der mecklenburgische Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und einfach ein kleines Dorf in Mecklenburg.
Haben Sie irgendeine Verbindung zum großen Rom? Haben Sie eine Städtefreundschaft oder sowas in der Art? Nein.
Ich sag mal, geschichtlich schon eine Verbindung nach Rom, zu dem echten großen Rom in Italien. Da, ich weiß nicht, im 12. Jahrhundert, irgendwie 13. Jahrhundert gab es irgendwie so eine Wanderschaft vom Papst hier in den Norden. Und daher ist irgendwie auch mit Rom entstanden. In der Nachbarschaft heißt ein Dorf Lutheran. Mhm. Das ist auch von Luther, von dem Evangelischen abgeleitet. Aber genau die Details, das kann ich Ihnen nicht erzählen. Also das ist so viel, dass ich das irgendwo mal mitgekriegt habe, dass das aus dem 11., 12., 13. Jahrhundert irgendwo herstammt. Wir haben ja schon 2000, was sind wir denn jetzt? 712 Jahre alt. Aber IV mit dem Punkt darauf, dass man das als I eher nimmt als einen Strich, wie eine 1.
Achso, sie meint, dass man sich vertut beim Draufgucken.
Ja.
Dass man dann, wenn man nicht genau hinschaut, dass man dann irgendwie denkt, es sei schon 5 oder so und deswegen
möglich
lieber 4 Is, weil das dann eindeutiger ist. Ah, Sie sind nicht schlecht, Frau Kepler.
Man kann nie wissen.
Das könnte natürlich sein. Weil es ist ja eigentlich total umständlich. Man muss ja sogar 2 Zeichen mehr machen als sonst. Ich halte Sie hier von der Arbeit ab, aber das scheint okay zu sein für Sie.
Es scheint okay. Es ist ja nicht alltäglich, dass einer mit dem Podcast mit uns redet.
Schade eigentlich, oder? Ich finde, Sie sind so höflich und sind so eifrig beim Helfen zur Beantwortung meiner Frage.
Ja, wenn es Ihnen geholfen hat, können Sie Herrn Stefan oder wie auch immer beantworten denn.
So, ich hoffe, der hat das jetzt gehört hiermit und wir grüßen an dieser Stelle lieb, aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Ich habe schon in Rom angerufen, wenn es die Römer nicht wissen, wer soll es denn dann wissen?
Genau.
So. Frau Kepler, das hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.
Ja, bitteschön.
Ich lasse Sie jetzt wieder arbeiten, es tut mir leid, aber so muss es wohl.
Ja, bitte, man muss mal drüber reden.
Wenn ich das nächste Mal nochmal eine Frage zu Rom habe, melde ich mich wieder.
Bitteschön, machen Sie das.
Frau Kepler.
Ich wünsche was.
Auch so.
Grüße Baden-Baden.
Grüße nach Rom.
Ciao.
Salve. So, also nett sind Sie ja, die Leute in Rom, oder? Und nur noch 882 weitere Leute anrufen und wir haben mit allen dort gesprochen. Cool. Kleiner Strategiewechsel. Wir haben die Frage ja jetzt noch nicht beantwortet und wir brauchen was Seriöses. Jetzt lebe ich hier ja am Rande des Schwarzwaldes und hier gibt es auch einige Uhrenhersteller und es gibt hier auch das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen, habe ich gegoogelt. Stabile 4,6 Sterne bei Google Maps habe ich gesehen und weil heute nicht Montag ist, müsste da sogar jemand ans Telefon gehen. So, Nummer habe ich hier. Probieren wir es mal.
Deutsches Uhrenmuseum in Furtwangen. Mein Name ist Birgit Dora. Guten Tag.
Hallo Frau Dora, hier ist Konstantin Zöller vom Podcast Consi Calling. Es ist so, ich beantworte hier Fragen von Leuten, die mir welche stellen. Und der Stefan hat gefragt, warum denn auf römischen Zifferblättern gerne mal die 4 als IV und nicht als 4 Striche dargestellt wird. Und da habe ich gedacht, wer kann mir das beantworten? Habe ich gedacht, rufe ich bei Ihnen mal an. Haben Sie denn jemanden, mit dem ich drüber sprechen könnte?
Auch.
Auch? Spitze?
Ich hoffe, er ist noch am Platz. Man ruft nicht 10 Minuten vor Mittag an. Ich glaube, Sie sind so jung, ich kann jetzt mal hier die Oberlehrerin ausdenken.
Das dürfen Sie.
Ich versuche, ob mein Kollege Herr Graf noch am Platz ist.
Der Herr Graf.
Sekunde bitte, Herr Zöller.
Uhrenmuseum Graf, hallo.
Hallo Herr Graf, mein Name ist Konstantin Zöller. Wie schön, dass ich Sie erwische. Es ist ja wohl so, ich habe hier einen Podcast, der heißt Consi Calling und ich beantworte Fragen von Leuten, die mir welche stellen. Und jetzt hat der Stefan sich gemeldet und hat gefragt, warum steht denn auf meinem römischen Ziffernblatt auf der Uhr gerne mal IV nicht, sondern dafür 4 Striche? Und jetzt habe ich gedacht, rufe ich bei Ihnen an, weil Herr Graf, Sie können doch das beantworten, stimmt's?
Kann ich ihm antworten, genau.
Das ist ja immer noch so, oder?
Also es ist so, dass im Mittelalter eben die 4 Striche waren die gängige Schreibweise. Und heute lernen wir es in der Schule eben als IV. Aber im Mittelalter war das noch anders. Und damals entstanden diese ersten Zifferblätter. Und daran orientieren sich die Uhren noch heute. Es gibt noch andere Erklärungen, dass es einfach optisch schöner aussieht, wenn man es mit 4 Strichen macht. Denn sonst würde das ganze Zifferblatt ein bisschen linkslastig sein. Denn die 8 ist also von der Schreibweise her, die genau der 4 gegenüber liegt, die Zahl, die praktisch am meisten Platz beansprucht. Und damit das Ganze ein bisschen ausgewogener ist, hat man das vielleicht auch beibehalten. Aber das ist jetzt eine rein willkürliche Erklärung. Die rein inhaltliche hängt mit der 4 in der mittelalterlichen Schreibweise zusammen.
Warum hat man denn überhaupt IV sich ausgedacht, wenn doch 4i sehr eindeutig war, ist ja die Frage.
Das hängt damit zusammen, dass es kürzer ist. Also bei den römischen Zahlen, die werden natürlich zum Teil sehr, sehr lang. Also Ende des 20. Jahrhunderts war es so, dass man natürlich hätte schreiben können 1994, aber es war natürlich leichter, 2000 minus 6 zu schreiben.
Die waren also meißelfaul, kann man sagen.
Wenn man so möchte, ja.
Ich überlege gerade und stelle mir berühmte Uhren vor. Wie ist es denn, hat der Big Ben solche Zahlen, frage ich mich gerade?
Müsste ich nachschauen, denn es gibt natürlich immer auch die arabischen Zahlen von 1 bis 12. Aber ich nehme an, dass es beim Big Ben genauso ist. Aber das müssten wir eben einfach nachschauen. Das
müssen wir mal nachschauen. Ich google hier schon wild. Big Ben Zifferblatt.
Genau.
Wie ist es denn bei Ihnen? Sie sind im Deutschen Uhrenmuseum zu Hause und tragen Sie gerne arabisch oder römisch?
Ich habe ein Handy.
Das habe ich nicht kommen sehen. Tatsächlich, Sie tragen gar keine Uhr?
Ich trage keine Uhr, nein. Ich mag Uhren sehr gerne. Nur wenn ich jetzt eine schöne Armbanduhr tragen würde, dann würden alle Leute denken, oh, der trägt ja die eigenen Uhren auf.
Ach so, drum haben Sie dann ein Handy.
Ja, und das ist unverfänglich.
Was ist denn auch eine andere häufig gestellte Frage? Was fragen die Leute Sie denn sonst noch gerne?
Also sehr gerne fragen die Leute hier natürlich im Schwarzwald, weil wir sehr viele Touristen haben, wer hat denn die Kuckucksuhr erfunden? Und auch auf die Frage habe ich eine etwas ernüchternde Antwort, nämlich nicht hier im Schwarzwald.
Oh, sondern wo kommt die Kuckucksuhr her?
Das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall gab es Kuckucksuhren schon, als es noch gar keine Uhrmacher im Schwarzwald gab. Und ein Exemplar hat sich früher in der Kunstsammlung der Kurfürsten von Sachsen befunden. Also da letztlich, was heute grünes Gewölbe ist. Da gab es schon 1620 solch eine Uhr, die Kuckuck gerufen hat.
Das ist ja dann quasi kulturelle Aneignung vom Schwarzwald, kann man ja dann quasi fast sagen. Hm?
Ja.
Herr Graf, ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass der Big Ben ein IV an 4. Stelle des Ziffernblatts trägt. Sehen Sie, wissen wir das jetzt auch.
Ja, da muss ich dann im Juni, da kommt nämlich der oberste Wächter des Big Ben hier ins Museum, besucht den Schwarzwald. Da muss ich denen das mal sagen, dass das ja gar nicht geht.
Es gibt einen Uhrenwächter im Big Ben?
Ja, da gibt es einen Uhrenwächter, der eben praktisch für die Funktion dieses Uhrwerks zuständig ist.
Und was, der macht den ganzen Tag, was macht der den ganzen Tag? Wir können es uns nicht vorstellen. Der geht dann hoch auf diesen Turm und schaut, die Uhr läuft. Wieder ein erfolgreicher Arbeitstag.
Das ist einer seiner Jobs. Das ist ein Ehrenjob. Das ist ein Ehrenjob.
Ach so.
Also es ist nicht so, dass er nur diese eine Uhr hat, sondern er ist Uhrmacher und aber es ist diese ehrenvolle Aufgabe, die ihm übertragen wurde, dass er unter anderem eben schaut, dass der Big Ben eben auch zuverlässig funktioniert.
Herr Graf, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön fürs Erklären.
Gerne.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Liebe. Grüße nach Furtwangen.
Gerne. Tschüss.
Es ist ja einfach geil, ne? Du rufst einfach random irgendwo an und zapfst dabei so viel fabelhaftes Wissen an. Ganz nebenbei haben wir einfach mal noch die Kuckucksuhr entzaubert. Das ist einfach mal Smalltalk-Wissen, mit dem ihr bei der nächsten WG-Party glänzen könnt, aber auch sicher dann alleine nach Hause geht. So viel können wir euch versprechen. Anyway, lieber Stefan, du bist hoffentlich zufrieden mit dieser Antwort. Falls nicht, Beschimpfungen per Sprachnachricht über Instagram, ihr wisst es, Konsi_Quent. Und so hat's auch Tiki gemacht. Also das mit dem Fragen, noch nicht das mit dem Beschimpfen.
Wie entstehen Dialekte oder wie funktioniert das? Weil warum kann man, wenn man im eigenen Dialekt angesprochen wird, sofort in den Dialekt switchen? Also ich kann dann sofort Badisch sprechen, aber wenn jemand sagt, jetzt sprich mal Badisch, dann geht's nicht. Dann kann ich nur fremde Dialekte nachmachen, zum Beispiel Schwäbisch. Aber ich kann dann nicht einfach Badisch schwätzen. Woran liegt das?
So oder so ist das auf alle Fälle schon mal purer Sex. Aber es ist tatsächlich so, ne? Also, wenn du mit jemandem in deinem Heimatdialekt sprichst, du kannst es einfach nicht aufhalten. Du rutscht einfach noch schneller ab als ein Kinderstar in Hollywood. Vielleicht hat es irgendwas mit Empathie zu tun. Kann man sich vorstellen, man fühlt sich einfach vielleicht ein bisschen unterbewusst in sein Gegenüber rein und dann redet man halt auch so und zack sind die 6.000 Euro, die man für den Sprechtrainer bezahlt hat, um das Rollen der R loszuwerden, einfach direkt verbrannt. Vorschlag. Wir rufen jetzt wo an, wo man sich mit Sprache auskennt. In Hochdeutschland natürlich. Wir rufen in Hannover an. An der Leibniz-Universität ist Germanistik ein Riesending. Da sind 1.000 Fachleute zu finden. Also ich habe hier gerade gegoogelt und sogar die Uni-Mail-Adressen sind unterteilt in @germanistik.uni-hannover.de. So, und unter all diesen Leuten habe ich mir jetzt einfach einen rausgesucht. Er heißt François Konrad und er ist, wie der Name schon sagt, germanistischer Sprachwissenschaftler und seine Durchwahl steht im Internet. Tja, selber schuld. Rufen wir jetzt mal an.
Konrad, hallo.
Hallo, hier ist Konsi vom Podcast Konsi Calling. Hallo François.
Ja, hallo.
Sind wir per Du oder sind wir per Sie? Was ist denn dir lieber?
Wir sind per Du.
Oh, Gott sei Dank.
Wir sind gerne per Du. Das ist entspannter.
Es ist so, ich versuche hier mit diesem Podcast Fragen zu beantworten, die Leute stellen. Und Tiki hat gefragt, warum man denn automatisch in seinen Dialekt zurückfallen würde, wenn ein jemand auf diesem Heimatdialekt anspricht. Aber wenn man das ad hoc machen soll, so auf Abruf, dann kriegt man das nicht hin.
Ja.
Und wollte eine Antwort drauf. Und da habe ich gedacht, ich probiere es mal bei dir.
Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Also wir sprechen ja alle unterschiedlich, je nachdem, mit wem wir sprechen. Das geht aber nur in natürlichen Umgebungen. Also das klassische Beispiel ist tatsächlich, man kommt aus einer relativ dialektstarken Region, zum Beispiel im Süden Deutschlands, wohnt da in Hannover. Wenn man im Süden Deutschlands ist und seiner Familie spricht, fällt man in die gewohnte Sprache zurück, wie man früher gesprochen hat, als Kind oder mit den Eltern. Und das ist dann dialektaler geprägt. Wenn man jetzt aber in Hannover ist, das Umfeld zum Beispiel viel weniger Dialekt, da gibt es ja ganz wenig Dialekt. Da fällt es einem viel, viel schwerer, in diese alte Rolle sozusagen zurückzufallen. Das kann man so ein bisschen vergleichen, wie wenn man zurück in seine Familie geht, benimmt man sich auch plötzlich wieder kindlicher, als man das tut, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit ist. So passen wir das sowohl sprachlich als auch grundsätzlich habituell immer unserem Umfeld an. Und das ist eben ganz schwer, das so auf Abruf zu aktivieren. Man braucht da das natürliche Surrounding sozusagen, um das zu machen.
Eine Aktivierungsenergie, kann man sagen.
Ja, kann man so sagen.
Aber würdest du sagen, wenn du sagst, man fällt da in diesen Dialekt zurück, ist das nur Aussprache oder sind das auch Formulierungen? Würde ich unter Umständen bei meiner Familie wieder Wörter verwenden, die ich eigentlich hier, vielleicht wenn ich jetzt in Hannover zum Beispiel zu Hause bin und aus dem Süden dahin gezogen bin, Wörter, die ich da abgelegt hatte, wieder aufgreife, wenn ich in der Heimat bin?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Wörter sind sogar fast das Auffälligste, weil Aussprache ist oft relativ subtil und es ist schwer, Aussprache zu beschreiben, wenn man jetzt nicht, wie ich zum Beispiel, Experte in dem Gebiet ist und genau gelernt hat, wie man das beschreiben kann. Aber Wörter sind viel einfacher zu greifen. Und es ist ganz klassisch, dass man dann zu Hause wieder oder wo auch immer man in einem anderen Umfeld ist, dann Wörter aufgreift, die man nur in diesem Umfeld benutzt. Also alle sprachlichen Ebenen, Aussprache, der Aufbau der Wörter, die Syntax, also die Wortfolgen und eben gerade auch der Wortschatz sind davon stark betroffen.
Jetzt ist es so, Tiki, die Frage gestellt hat, hat auch noch gesagt, dass es ihr leichter fällt, wenn sie jetzt, sie ist, kommt aus Baden und wenn sie jetzt aber Schwäbisch imitiert, was sie gar nicht gelernt hat als Kind, das würde ihr leicht fallen, aber das Badische zu rekonstruieren würde ihr schwer fallen. Ist das eine irgendwie Schauspielerei und das andere ist einfach in uns?
Naja, ich gehe davon aus, es gibt Naturtalente, ich gehöre leider nicht dazu, aber die können Dialekte und andere Sprachformen sehr gut imitieren. Ich kann das wirklich gar nicht. Und es könnte sein, dass sie das Schwäbische im Ohr hat und weil es etwas Fremdes ist, sie da weniger Skrupel hat, das in bestimmten Kontexten, das würde sie vielleicht in Stuttgart nicht machen, aber zu Hause durchaus, weil sie das auch vielleicht ironisch verwendet, da das Schwäbische nachahmen kann, während sie, das wäre jetzt mal eine mögliche Interpretation oder meine Theorie, wenn sie Badisch spricht, da vielleicht einen höheren Druck hat, dem Badischen zu entsprechen, weil sie selber aus dem Raum ist. Also sprich, etwas Fremdes imitieren auf die ironische Art fällt manchmal leichter als das eigene, was einem viel, viel näher ist.
Oh, du hast vollkommen recht, wenn ich so drüber nachdenke. Das stimmt. Ich bin auch schon in so einen Fettnapf getreten, wenn ich irgendwie meinen Heimatdialekt nachmachen wollte.
Und Fehler fühlen sich viel schlimmer an.
Ja.
Und deswegen ist man da ein bisschen vorsichtiger.
Wow, das ist gut. Wie ist es bei dir? Ich habe gelesen, ich habe dich ja kurz gegoogelt und da steht, du kommst aus Luxemburg ursprünglich. Wie ist das, wenn du mit deiner Familie sprichst? Beobachtest du auch was bei dir hochkommt? Ganz persönlich?
Ja, es ist so ein bisschen sozusagen vielschichtiger, weil ich Deutsch als Fremdsprache gelernt habe, auch wenn man das jetzt nicht mehr hört. Das heißt, ich habe praktisch zwei oder mehrere Sprachen in meinem Kopf. Also ich wechsle nicht von einem Dialekt zur Hochsprache, sondern ich bleibe in verschiedenen Sprachen. Und ich selber habe auch keinen Dialekt zu Hause gelernt, sondern luxemburgische Standardsprache. Ich kenne es von meiner Mutter tatsächlich, wenn meine Mutter mit ihren Eltern telefoniert hat, ist sie auch in einen luxemburgischen Dialekt zurückgefallen. Da habe ich das immer gehört, immer am Telefon. Da dachte ich, was spricht sie denn da? Und auch wenn wir die besucht haben, sprach meine Mutter anders als mit uns zu Hause. Und das ist das gleiche Phänomen.
Ja, das gibt's also in allen Sprachen, können wir festhalten.
Das gibt's überall, genau. Ich würde sagen, das ist wirklich menschlich. Wir sind ja soziale Wesen, wir passen uns unserem Umfeld immer an. Und das zeigt sich auf allen Ebenen, selbst wie wir uns kleiden und alles Mögliche und eben auch sprachlich.
Hast du einen Lieblingsdialekt in Deutschland, nachdem du Deutsch als Fremdsprache gelernt hattest und dann ja auch einen ganz unbefangenen Blick auf diese Sprache hattest?
Ja, ich mag alle möglichen Dialekte, auch welche ich nicht mag, das sage ich jetzt aber nicht. ich habe in Bamberg studiert, da sprechen sie Ostfränkisch.
Allmächt.
Also im Volksmund Fränkisch genannt. Und das finde ich so derb, das habe ich immer lieben gelernt. Und wenn thüringische Frauen mit mir sprechen, werde ich sofort schwach. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist da in der Sprache. So ein bisschen was weiß ich, aber das meist auch nicht die Gesamtklangfarbe, wenn thüringische Frauen mir sprechen, da schmilze ich dahin.
Das ist voll schön. Ich finde, das ist eine richtig gute Antwort. Ist ja auch ganz interessant. Wir reden über Dialekte und du lebst aber in Hannover, wo ja quasi, also man nimmt an, dass da wenig Dialekt gesprochen wird. Ist es denn tatsächlich so?
Ja, ich erforsche das ja gerade in einem großen Projekt. Und man kann sagen, hier ist wirklich im Vergleich zu ganz vielen Regionen ganz, ganz wenig Dialekt sowieso nicht mehr. Man spricht heutzutage mehr von Regiolekten, also großräumigere Dialekte, wenn man so will. Dialekt wäre eher so im kleinen Dörfchen und Regiolekte sind in großen Regionen. Und das Norddeutsche, in Norddeutschland gibt es eine riesig große norddeutsche Region sozusagen, das ist der Regiolekt. Und da gibt es so ein paar Sachen, die nicht Standard oder Hochdeutsch sind, aber es gibt ganz wenige. Und gerade die jüngeren Sprecherinnen und Sprecher, die wir hier im Projekt untersuchen, das ist fast, wirklich fast reines Hochdeutsch. Allerdings, und das ist bestimmt auch spannend für die Hörerinnen und Hörer, es gibt auch Neuerungen. Zum Beispiel, was sich gerade ausbreitet in der jungen Generation, ist statt Tisch, Tisch zu sagen, also ein Ü statt einem I. Und das nimmt, je jünger die Leute sind, ganz stark zu. Also Sprache verändert sich immer und es wird sowohl, die jüngere Generation spricht immer unter Gänsefüßchen besser Hochdeutsch und zugleich entstehen aber auch neue Sachen, die wiederum nicht Hochdeutsch sind.
Meine Cousine sagt auch Kirscheis.
Ja genau, das ist das gleiche Phänomen.
Oder sie geht in die Kirche.
Die Kirche ist das gleiche Phänomen. Das I, man spricht von der Rundung vom I. Ein I ist nicht gerundet, die Lippen sind nicht rund. I, aber beim Ü spitzt man die Lippen, dann die Lippen rund. Also das I wird gerundet gesprochen, zunehmend, vor allem vor R und vor Lauten, wo die Lippen sowieso gerundet sind, wie vor dem SCH. Das hat sowieso gerundete Lippen und diese Rundung wird auf das I übertragen und dann wird aus einem I ein Ü. Tisch, der Stift und eben auch wirklich irgendwie Kirche. Und auch das ist aber ein Phänomen, was nicht nur in Hannover zutrifft, sondern auch in ganz Norddeutschland oder in großen Teilen Norddeutschlands.
Lieber François, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns das alles erklären konntest. Ich würde mir jetzt mal bei YouTube ein paar thüringische Frauen anhören, wie die so reden, weil ich habe es gerade nicht im Ohr.
Ja, ich glaube, die haben vor allem, wenn sie das Ich sprechen, die so süß aus. Muss man hinhören, das ist wirklich ganz toll.
Tipptopp. Hey François, alles Gute für dich und liebe Grüße nach Hannover.
Danke, dir auch.
Zack, bumm, versenkt. Der François. Und wieder kennen wir eine Person mehr. Gib mir noch 80 Folgen von diesem Podcast und ich mache hier so eine Telefonjoker-Kartei für Wer wird Millionär auf. So viele Experten will man hier quasi an Land zieht. Oder um es auf Badisch zu sagen, da bricht's Zahme, gell? Also, liebe Tiki, ich hoffe, du bist zufrieden mit dieser Antwort. Vielen Dank für deine Frage. Liebe Grüße nach Baden. Schöner Tag für Sie, gell? Und damit geht Folge 2 zu Ende. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn ihr jetzt sagt, ja, also okay, diesen Spaß hier kann man schon hören, dann schickt den Podcast doch jetzt einer interessierten Freundin oder einem interessierten Freund und schickt mir eine Sprachnachricht gerne mit einer ausgefallenen Frage.
Konsi_Quent.
Ich bin Konsi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und das war Konsi Calling. Bis nächste Woche und nicht vergessen, schön 5 Sterne da lassen, ne? Danke!
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Hey, ich bin Marco. Ich bin 21 Jahre alt, TikToker und YouTuber. Und das?
Marco, wo steckst du?
Das ist mein Opa Jo. Und mein Opa Jo ist ziemlich besonders, finde ich.
Ja, dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Vor allem, weil er eigentlich schon immer viel mit mir über seine Vergangenheit redet. Seine Kindheit und Jugend im Nazi-Regime und dann sein Leben in der DDR.
Das ist furchtbar in einer Diktatur. Wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil es immer gefährlich ist.
In meinem Podcast Opa lass reden mache ich mit ihm eine Reise in die Vergangenheit. Ich will wissen, wie das damals in Deutschland wirklich alles war und ob wir den Geschichten, die unsere Großeltern uns erzählen, wirklich vertrauen können.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Opa, lass reden. Ab dem 3. April in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.